Also, wir machen weiter in Matthäus und Matthäus Kapitel 4 heute. Und es ist Jesus aus der Perspektive Matthäus, Jesus aus der Gottmann. Natürlich, wir haben schon studiert in Offenbarung und dass es gibt diese vier Richtungen der neue Stadt Jerusalem. Das ist eigentlich eine Gebilde von den alten Tempel und auch den alten Stiftshütte. Alles zeigt sich auf Jesus Christus vorwärts und dann in der Zukunft, nach dass die neue Erde und alles das entstanden ist und im neuen Himmel, natürlich, es wird wieder dargerichtet, alles zeigt zurück auf Jesus Christus. Jesus ist der Mittelpunkt von alles. Auch in unseren Zeiten, Jesus ist der Mittelpunkt. Er trennt den Vergangenheit von der Zukunft. Wir halten auch unser Datum davon. Natürlich, wir versuchen das ein bisschen auszuradieren, aber in der Tatsache, Jesus ist der Punkt, der trennt die alten Zeiten von den neuen Zeiten. Er trennt die Zeiten, wo Menschen Tieren geschlachtet hat, um ihre Sünde zu bedecken. Aus den jetzigen Zeiten, man braucht nur zu Jesus Christus zu kehren und dann ist die Sünde nicht nur bedeckt, sondern weggewaschen durch den Blut Jesus Christus. In Matthäus, Jesus ist dargestellt als Mann und Gott. Wir haben diese eine Vers in die erste Kapitel. Es heißt Immanuel, Gott, was? Mit uns. Gott ist in der Person Jesus Christus bei der erste Moment der Schwangerschaft mit Maria ist Jesus da als Mensch, als Gott, er ist geboren wie jeder von uns, er hat hier gelebt und er hat ohne Sünde sein Leben geführt und ist er am Kreuz gestorben, als Mensch, 3 Tage danach auferstanden, Mensch und Gott. Hier wir haben Jesus aus der Perspektive Matthäus, wir haben schon sein Geburt, wie es die Prophezeiungen, auch die Taufe, wie die Prophezeiung alles erfüllt wurde durch den Geburt und die Taufe Jesus Christus. Jetzt kommen wir zu seiner Lehre. Und seine Lehre fängt an erst mit seiner Versuchung. Erst bei den Versuchungen sehen wir die Überwindungskraft Gottes. Wir müssen nicht weiterhin sündigen. Jesus ist der, der uns von unserer Sünde befreien will. Und er zeigt uns, dass er mächtig ist, auch im Fleisch, durch den Geist, den Fleisch zu überwinden. Die Versuchung, man hat in verschiedenen Stellen auch zu sehen, Matthäus Kapitel 1, Skyler, kannst du Matthäus Kapitel 1 aufschlagen? Und Johannes, kannst du Lukas Kapitel 4 aufschlagen? Markus, entschuldigen. Markus, Kapitel 1, Dankeschön. Markus, tut mir leid. Markus, 1. Markus 1, 12 und 13. Und dann Lukas 4, die erste 13 Versen. Ich lese einfach vor, was hier in Matthäus steht. Darauf wurde Jesus vom Geist in der Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Genau wie wir von dem Teufel versucht sind, ist er auch von dem Teufel versucht geworden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat, das ist eigentlich über die normale menschliche Grenze. Und er hat auch hier was zu lehren. Nämlich, dass man lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Er ist völlig über die normale Fastenzeit hinaus, 40 Tage zu fasten, ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich habe einen Monat einmal gefastet. Das war was. Aber 40 Tage? Er war zuletzt natürlich hungrig. Manchmal man sagt, Mensch, ich habe Hunger. Und es ist zwischen 2 Mahlzeiten. Ich habe Hunger. Liebe Leute, das ist nicht Hunger. Das ist nur eine Mage, der Geräusche macht. Hunger ist, wenn der Körper hat nichts mehr zuzugreifen oder nachzugreifen. Nach 40 Tagen ist er schon auf die Muskulatur angewiesen. Und er war zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach. Und hier ist was man verstehen muss. Satan versucht uns in unser fleischlichen Lüste. Und hier ist es über die natürlichen Lüsten hinaus, jetzt greift es auf der Körper, auf den Fleisch. Man könnte hier sterben, es ist kritisch. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, er versucht eigentlich, den Person Jesus Christus, wer er ist, zu untergraben. Bist du wirklich ein Sohn Gottes? Bist du wirklich den Sohn Gottes? Satan kommt auch auf uns als Christen manchmal. Habt ihr jemals gespürt, dass man zweifelt an die ganze Glaube? So, Jesus hat das aber auch überwunden. Und durch die Glaube an Jesus Christus ist es möglich, auch solche Zugriffe von Satan zu überwinden. Aber nur durch den Kraft Jesus Christus. Er ist der Einzige, der sowas überlebt hat. Wenn du Gottes Sohn bist, und das ist die Angriff heute. Früher war es so, als Jesus am Kreuz starb und drei Tage danach auferstanden hat, die haben gesagt, Mensch, er ist nicht auferstanden. Er ist einfach gestohlen. Später, nee, er ist nicht gestorben, sondern er war nur schwach und er ist wieder zu sich gekommen, er ist nicht gestorben. Es gibt die Frage und die Redewendung heute, er ist nicht Gottes Sohn. Und der Bibel sagt ganz eindeutig, wer sagt, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist, hat den Geist der Antichrist gegen Gottes Plan von Satan geführt. Und das ist, worauf es heute ankommt. Es gibt manche, die heute als Atheisten sagen, er hat nie existiert. Was sollen wir als Christen in solche Situationen tun? Sollen wir einfach zuhören, was Satan sagt? Er ist nicht Gottes Sohn, er hat nicht existiert. Oder sollen wir lieber die Beispiel Jesus Christus folgen? Jesus hat immer wieder geantwortet mit Bibelversen. Daher ist es nötig, dass wir als Christen Bibelversen auswendig lernen und auch inwendig praktizieren, so dass wenn es solche Anstoße auf uns zukommt, dass wir die widerstehen können. Nur durch Jesus und sein Wort können wir solche Anstöße widerstehen. Wenn du Gottes Sohn bist, du hast schon diese Frage dargestellt. So spricht, dass diesen Stein Brot wird. Er aber antwortet und sprach, es steht was? Geschrieben. So muss ein Christ Satan und seine Angriffe und seine Versuchungen immer wieder antworten. Weil das Schild des Glaubens ist das, was den feurigen Pfeiler löschen kann. Wenn Satan irgendwas auf uns zuwerft oder irgendwas auf uns in Frage stellt, boom, der Schild des Glaubens. Einfach zugreifen auf Gottes Wort. Und Jesus war schon geübt in Gottes Wort, daher auch als Christen. Es ist sehr nötig, dass wir immer wieder neue Bibelversen lernen, immer wieder unsere Werkzeugkiste oder besser gesagt unsere Waffenrüstung, geistlich Waffenrüstung, zuschmieden oder verstärken, noch mehr dabei haben. Und er antwortet, es steht geschrieben, der Mensch lebt von Brot allein. Was? Habe ich ein Wort übersprungen? Gut, dass er es gesehen hat. Nicht von Brot allein, sondern was lebt man? Sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Pass auf, liebe Leute. Johannes Kapitel 1 sagt, dass am Anfang war das Wort. Als man das Text weiterliest, man findet raus, dass das Wort Jesus Christus ist. Und dass durch ihn, Jesus Christus, alles geschaffen war. Und ohne ihn war nichts geschaffen, was geschaffen ist. Und unser Stand, dass wir überhaupt existieren, unsere Existenz, wir sind zusammengehalten von Gott. Und wer ist Jesus Christus? Das Wort Gottes. So was hat dieser Text hier zu sagen? Dass Gott spricht über uns ständig. Paul Suprok soll weiter existieren. Margona Schutz soll weiter existieren. So ist es. Gott spricht über uns. Und wir existieren, weil Gott es will. Ich habe eine alte Geschichte von der erste Präsident Amerikas, George Washington. Bevor er Präsident war, war er ein General. Natürlich, bevor ein General war, war auch in ein kleiner Rang. War unter einem Colonel Braddock. Und Colonel Braddock hat eigentlich die geführt durch den Bäume. Sie haben die Bäume umgehauen, damit die den Kanonen alles durch den Wald ziehen können. Und die waren eigentlich sehr einfach zu erlischen. Oder erlischen. An beide Seiten in der Wald stehen aber die Indianer und die Franzosen versteckt. Und die haben nur gewartet. Ja, wir warten. Also, jetzt ist eine gute Zeit. Also. Und die hatten alle der Befehl, auf die auf den Pferden sind, auszuschießen. Natürlich, der Washington steht oben auf dem Pferd. Und hat drei Pferde, die unter ihm ausgeschossen wurden. Hat Kugeln, Lücke durch seine Gewand. Schrieb sein Mutti zurück und sagt, denn Gott, der du anbetest, hat auf mich aufgepasst. Ein Christ stirbt erst, wenn Gott es will, dass stirbt. Nicht davor. Wir sind jetzt in unsicheren Zeiten, oder? Sollen wir Angst dafür haben? Nee. Einfach das Wissen, ich sterbe erst, wenn Jesus es will. Wenn Gott sagt, dass ich sterben soll, werde ich sterben. Bis dahin brauche ich keine Angst zu haben. Hier ist Jesus Christus. Hat 40 Tage nicht gegessen und hat den Mut, Satan zu erwidern, man lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Gott, wenn sagt, dass ich sterben soll, dann sterbe ich nicht davor. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in den heiligen Staat und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf die Hände tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einer Stein stoßt. Also, warum soll ich nicht Gott prüfen und beweisen, dass Gott ist? Wenn Jesus das getan hätte, wer hat dann in dem Moment gedient? Den Teufel. Und was sagt Jesus Christus als Erwiderung? Da sprach Jesus ihn wiederum, steht, was? Geschrieben, antwortet aus dem Bibeltext, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gott ist Gott. Ich brauche ihn nicht zu versuchen. Ich soll ihm folgen, nicht ihm im Voraus gehen. Wiederum nimmt der Teufel ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Richtungen der Welt, ihre Herrlichkeit. Was? Alle Reiche, danke. Der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das ist genau, was Satan will. Will, dass die Menschen ihm anbeten, weil möchte sich größer als Gott stellen. Es gelingt ihm aber nicht, es wird ihm auch nicht gelingen. Auch wenn es scheint, dass es ihm gelingen wird es ihm nicht gelingen, weil Gott es so gesagt hat. Und es kommt eine Zeit, wo wir wirklich als Menschen werden in Zweifel kommen, gewinnt Satan dann? Weil es wird so aussehen. Aber wir haben die letzte Bibelbuch gelesen, oder? Und am Ende, wer gewinnt? Gott. Dieses alles werde ich dir geben, das ist sehr interessant. Von woher kommt die Erhebung oder den Fortschritte in ein christliches Leben? Von Gott oder sollen wir Satan anbeten, damit wir es kriegen? Es gibt ein altes Buch von einem alten deutschen Schriftsteller. Heißt was? Das Buch heißt, was ist das? Faust. Und was hat der Faust getan? Hat sich verkauft an Satan. Und ging es ihm gut? Gar nicht. So hier Satan bittet Jesus, wenn du das niederfällst und mich anbetest, ich gebe dir alles. Du musst nicht am Kreuz sterben. Du musst nicht Gottes Plan folgen. Wir können hier eine Abkürzung machen. Wie oft sind ihr bei einer Abkürzung länger geworden? Wie oft habt ihr gesagt, Mensch, wenn ich nur diesen kleine Abkürzung mache, dann bin ich schneller dran und es hat länger gedauert. Jesus sagt zu ihm, Jesus spricht zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, ein Engel trat hinzu und diente ihm. Nur aus diesen kleinen Abschnitten haben wir schon ein Predigt. Wem sollen wir anbeten? Nur Gott. Nicht einen anderen Gott, nicht einen kürzeren Weg finden und immer verstehen. Unser Leben ist nicht von uns, von Brot, von anderen Leuten abhängig, sondern es ist von Gott und Gott, Gottes Wort allein abhängig. Also, wir haben die zwei Texte hier. Ich denke, lasst uns einfach den Markus nur lesen, weil ihr könnt zu Hause den Lukas lesen, sonst werden wir das Predigt zu lange ziehen. 12 und 13, ja.
Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm.
So. Jesus war da, er wurde versucht und er wurde versucht auf menschliche Art und Weise. Ich meine, wie oft sind die Menschen wegen Essen, haben die was verloren oder was weggegeben? Es gibt eine Bibelgeschichte zwischen zwei Brüdern und einer hat sein Recht, der Erberecht, weggegeben für was?
Linsengericht.
Für ein Linsengericht. Linsensuppe. Hat er sein Recht des Ältesten und die Familienführung weggegeben? Nur für eine kleine Weile geschmeckt hat. Also für den Moment der Befriedigung gibt man vieles weg. Wie viele Ehen sind gescheitert, weil ein Moment Befriedigung hat die Ehe zerstört? Wie viele Arbeitsplätze sind verloren, weil der Moment der, oh, ich möchte doch einen Schritt höher sein und irgendwas geht schief. Wie viele Leben sind an solche Versuchungen zerstört? Und Jesus hat die alle bestanden. Er ist der Sieger. Also der Beginn der Verkündigung Jesus in Galiläa findet statt, wer hat Markus wieder? Skyler hat Markus, ja? Und Johannes, bist du noch in Lukas? Gut. Kapitel 4 in Lukas. Und dann Kapitel 1, 14 bis 15 in Markus.
Und 4?
4, 14 bis 15.
Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich ist nahe. Die Buße und auch das Evangelium.
Also was hat Johannes gepredigt? Was war die Predigt Johannes?
Die Taufe.
Ja? Taufe zur was? Warum sollte man sich taufen lassen? Man sollte Früchte von letzter Woche, Früchte der Buße, vorzeigen. So es war eine Taufe zur Buße. Johannes ist jetzt gefangen genommen und Jesus predigt weiter von dem gleichen Standpunkt. Tut Buße. Denn der Reich Gottes ist vorbeigekommen und glaube an Gottes Rettung. Dann Johannes aus Lukas.
Und Jesus kehrte in die Stadt des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen.
Also, erstens kriegt Jesus Christus Lob und Preisen. Leute haben ihn gesehen und sagten, Mensch, ist das doch der Messias? Natürlich, die Pharisäer und Sadduzäer haben das nicht gut angesehen, weil die verlieren ihre Macht dabei. Genau wie wir am Anfang in Matthäus gesehen haben, dass der Herodias ihm als Baby umbringen wollte, weil es ist eine Machtsache. Und spielt Macht eine Rolle heute in unserer Gesellschaft? Sie haben das noch nicht besiegt? Oh Mensch, man würde denken, nach ein paar tausend Jahren, dass man das besiegen würde. Nee, Macht spielt eine große Rolle. Aber als Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa und er verließ Nazareth, kam und ließen sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet der Zebulon und Naphtali. Damit erfüllt wurde, hier ist wieder eine Erfüllung, eine Prophezeiung, Jesus erfüllt wieder eine Prophezeiung. Und das ist, was die Leute immer überschauen. Die wollten es nicht sehen. Eine Prophezeiung ist dargestellt von Gott und Jesus erfüllt die Prophezeiung und sagt, nee, das ist nicht eine Erfüllung.
Was?
Erfüllt von dem Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Zebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Totenschattens wohnte, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Was ist das Licht, das Jesaja anspricht? Jesus selber. Und wer ist der Stifter des Reich Gottes? Jesus selber. Und er kommt hier vorbei. Tut Buße. Glaube an mir. Das ist alles eine Erfüllung wiederum über Jesaja-Brief. Dann kommen wir auf die Berufung der ersten Jünger von Jesus Christus. Und wir sind wieder in Markus Kapitel 1 und auch in Lukas, aber dieses Mal Lukas Kapitel 5. 1 bis 11, Markus 1, 16 bis 20, 4 Versen. Lukas 5, 1 bis 11. Ja.
Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen das Netz aus dem See und sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch die Menschen fischern lassen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Da er von dort ein wenig weiter ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und in der Netze sitzen. Und sogleich beriet er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Fahrgelöhnern im Schiff und folgten ihm nach.
Und dann der Lukas, Lukas 5, 1 bis 11.
Begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihm, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunterwerfen. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie es getan hatten, fingen sie eine große Menge Fisch und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die mit ihnen im Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon. Also wir haben beide Stellen Simon gehört, aber Simon, wer ist der? Genau, genannt Petrus. Und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See und sie waren Fischer. Und natürlich hier diesen Johannes-Text erklärt, okay, das ist Simon Petrus, aber den Text, was Johannes gerade eben gelesen hat, Lukas, entschuldige, was Johannes gerade eben gelesen hat, zeigt ein bisschen der Geschichte in ein bisschen voller, als es jetzt hier ist, eine abgekürzte Version. Man sieht nicht, dass sie aus draußen gegangen sind mit dem Netz und wieder einen Fang gemacht hatten, aber du musst das alles betrachten von alle vier Seiten, das ist alles geschehen. Und die brachten so eine große Menge Fische rein und Jesus sagt, komm, von jetzt an wirst du Fischer des Fischer von Männern sein. Sie haben den Erfolg gesehen, aber dann haben sie das alles verlassen. Mensch, bist du krank? Wir haben jetzt gerade viel Fische gefangen. Mensch, Fische sind nicht. Jetzt wirst du Menschen fangen. Und er spricht zu ihnen, folg mir nach, und ich will euch zu Menschenfischer machen. Du hast hier Erfolg bei Fisch gemacht, aber pass auf, bei Männern möchte ich, dass du Fischer wärst. Und ich werde euch die Stärke geben, euch die Erfolg geben. Oftmals, ich schaue über meinen Dienst hier in Deutschland an und sage, Mensch Gott, wo sind meine Fische? Warum haben wir nicht viel Erfolg? Es ist noch nicht der Zeit. Wenn es der Zeit wird, wer bringt die Fische in mein Netz? Gott. Ich bringe die Fische nicht rein. Es ist nicht mein Ziel oder mein Job. Mein Job ist, die Netz rauszuwerfen. Und natürlich die zu flichten. Darauf ließen sie sogleich die Netze und folgte ihm nach. Als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei Brüder, Jakobus, den Sohn Zebedäus und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus und ihre Netzen flickten, und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgte ihm nach. Der Problem, das wir haben heutzutage, ist Widmung bei Christentum. Was ist wichtiger? Wenn wir schauen auf Jesus Christus in der Wüste, als er versucht wurde, war das Essen das Wichtigste zu ihm? Nein. War, dass er von Gott ein großes Wunder sehen wurde, dass er gefangen wird und aufgepasst, er muss Gott testen, war das ihm wichtig? War es ihm wichtig, dass er viel Macht gewinnt? Nein. Diese Dinge waren ihm nicht wichtig. Und ebenso sollen die auch uns nicht wichtig. Aber was am wichtigsten sein soll, ist unser Folge in Jesus Christus. Ihm zu folgen. Uns zu widmen, sein Diener zu sein. Einfach zu sagen, ich bin in der Gottesdienst, ich bin dabei, ich werde Leute über Jesus Christus sprechen, ich widme mich als Christ, mein Leben so zu führen, dass es Jesus Christus spiegelt. Und diese Widmung hat diese Männer. So weit, dass sie waren bereit, alles zu verlassen, nur um Jesus Christus zu verdienen. Die Frage ist, wie sehe ich aus? Bin ich auch so gewidmet? Bin ich auch so bereit, alles zu verlassen? Bin ich bereit, nicht auf Gott auf die Prüfe stellen zu bringen oder irgendeine Machtstelle zu gewinnen? Ist Jesus das Wichtigste in meinem Leben? Der Berufung ist sehr interessant, oder? Manchmal, wir reden über Berufungen heute. Ja, ich bin ein Kellnerin oder ich bin ein Elektriker oder ich bin ein Klempner oder ich bin ein Tischler. Eine Berufung ist wichtiger, dass es von Gott kommt. Bin ich ein Klempner für Jesus, ist viel anders, als dass ich ein Klempner bin für Geld. Bin ich ein Kellnerin für Jesus, bin ich ein ganz anderer Kellnerin als einer für Geld. Wir sollen unser Leben zu Gott widmen, genau wie der Jünger. Ein Christ zu sein ist nur ein Etikette. Mehr als das ist es nicht. Ein Jünger Christi ist ein praktizierender Christ. Und darauf ging es. Jesus Werken fängt auch in Galiläa an. Wir haben in Lukas Kapitel 6, kannst du 17 und 19 aus Lukas Kapitel 6, Johannes, lesen? Lukas 6, 17 bis 19.
Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt werden von ihren Krankheiten, auch die, welche von unreinen Geisten geplagt waren. Und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle.
Also Jesus fängt an sein Dienst, sein Lehre erst. Er zeigt uns, dass wir den Fleisch überwunden können. Dass es ging nicht über unsere Existenz, weil Gott hat unsere Existenz in seine Hände. Solange dass Gott über uns spricht, existieren wir halt. So den ganzen Vertrauen, unsere ganze Existenz auf ihn zuzuwerfen, uns an ihn zu widmen, dass wir alles verlassen und ihm folgen. Das heißt, soll ich morgen nicht mehr zur Arbeit gehen? Das meine ich nicht. Sondern wenn man zur Arbeit morgen ging, sollte man für Jesus Christus arbeiten halt. Ob man ein Klempner ist, ob man ein Tischler ist, ist egal. Man soll für Jesus Christus sein Leben führen. Und Jesus zog durch das ganze Land Galiläa und lehrt in die Synagoge und verkündigt was? Das Evangelium. Evangelium heißt allerdings von Griechisch her gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, hey, pass auf, liebe Leute, ihr habt immer Opfern gebracht, immer wieder ein tätiges Opfer zu Gott gebracht, damit ihr Sünde bedeckt wurde. Gott möchte eure Sünde entfernen. Aber der Religiosität des Menschen kann das nicht begreifen und die hauen immer wieder zu einer Sakramente an. Also du musst das tun, das tun, das tun, das tun. Jesus sagte was? Tut Buße und glaube an mir. Ganz simpel. Ganz einfach, der Mensch macht alles kompliziert. Und Jesus fängt an, das Evangelium zu verkündigen von das Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitet sich in ganz Syrien. Syrien? Das ist der Brennpunkt heute, oder? Es macht voll Kreis. Und sie brachten alle Kranke zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessenen und Mondzuchtigen und Lahme. Und er heilte sie. Wir brauchen wieder so ein Aufgießung der Heiligen Geist. Wir brauchen Jesus Christus zu erzählen unter die syrischen Leute. Das ist, was sie brauchen. Und das ist, was Deutschland braucht. Deutschland braucht eine Erweckung, geistlich. Wir sind so eingeschlafen und wir haben das eingetrickerte Lügen von Satan gekriegt. Oh, ihr seid nicht von Gott geschaffen. Es ist alles Zufall. Quatsch. Der menschliche Auge ist so kompliziert, das kommt nicht durch Zufall. Und das ist nur einer Glied von uns. Der menschliche Ohr ist wahnsinnig kompliziert. Das ist nicht ein Zufall. Der menschliche DNA ist so kompliziert. Es kann kein Zufall sein. Allerdings in deinem DNA, jeden Moment deines Lebens, ist eine kleine Reparatur in dir immer fortgelaufen. Es wird zu deinem DNA gehen und es gibt ein kleines Gerät, mehrere tausend Millionen von diesen kleinen Geräten, die in deinem Körper sind, die gehen auf den DNA-Strand, die sehen, aha, hier ist ein Stück, der verletzt ist, wir messen ihn auf, wir bringen ihn hier rüber, wir legen ihn in einen DNA-Scanner, das ist alles in deinem Körper, und es scannt es ab und sagt, aha, wir machen ein neues Stück hier, dann wird es zu einem anderen Platz gebracht, ein anderes Stück wird geformt und dann dieses neue Stück wieder rein in den DNA hereingefügt. Das passiert immer wieder. Den Körper wird erneuert. Ist das Zufall? Liebe Leute, es gibt keinen Zufall, außerhalb, dass es von Gott zu uns gefallen ist. Und Jesus heilt die Kranke, die Volksmenge, aus dem Gebiet der 10 Städten. 10 Städten. Und aus Judäa, aus Jerusalem und Judäa und jenseits des Jordans. Jenseits, die andere Seite des Jordans. Andere Seite des Jordans ist was? Syrien. Jordan. Unsere Welt braucht Erweckung. Und es braucht das Erweckung von Jesus Christus. Es braucht die gute Nachricht. Jesus ist gekommen. Er ist Gott. Er ist gestorben. Er ist 3 Tage danach auferstanden. Und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Unsere Welt braucht das. Aber um das zu bringen, müssen wir menschensicher werden. Jeden Tag beten, Gott, bitte benutze mich heute. Du stehst auf, bete, Gott, nutze mich heute, damit das Reich kommt. Nutze mich heute, damit Leute errettet werden. Gib mir eine Möglichkeit heute. Das sollte unser Herzschlag. Weil Jesus ruft jeder Christ zu Menschenfischer. Wie kannst du das sagen? Ich dachte nur, ein Pastor war so berufen. Niemand schlägt ganz schnell Matthäus Kapitel 28, 18 bis 20 auf. Matthäus 18 bis 20.
Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Sie geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.
Du kannst diesen Text lesen. Nirgendwo sagt es Pastor, Missionar, Evangelist. Und nicht Christen. Er redet mit wem? Jünger Christi. Und wer ist ein Jünger Christi? Jeder Errettete ist ein Jünger Christi. Nicht jeder Christ ist ein Jünger, aber jeder Jünger Christi ist ein Christ. Die Frage ist, wo stehe ich zu Jesus Christus? Bin ich so gewidmet, dass er mich jeden Tag benutzen kann? Oder bin ich immer noch bei netten Pflichten? Bin ich mit anderen Dingen beschäftigt? Das ist die Frage. Wie bin ich für Jesus Christus gewidmet? Lieber Jesus, du bist aus Gott Mensch geworden. Und wenn ich das glaube, nur wenn ich das glaube, es sollte mich dazu treiben, Menschen für Jesus Christus gewinnen. Und wohnst unter uns. Dein Liebe ist unerforschlich, sowohl, so wie das Wunder deiner Geburt zu bestaunen ist. Satan ist ein brüllender Löwe. Er übt so viel Lügen und Mord gegen das Leben, das du geschaffen hast aus und das umsonst. Das Leben, du allein wirst Sieger. Jesus ist das Leben. Und wenn wir das glauben, das gute Nachricht, unser Leben soll dazu gewidmet, das auszugeben. Es ist komisch. Ich glaube, in Deutschland ist F.D. Bayer hat besseren Fans als Jesus Christus. Die sind mehr dazu gewidmet. Natürlich, während unserer Weihnachts-Schuhkarton-Aktion, es gab einen Gegenwind und ein sogenannter Christen hat sich geäußert, dass, ja, Baptisten, liebe Gemeinde, die sind nicht echte Christen, weil die sind nur da, um Leute zu missionieren. In dieser Logik ist Jesus Christus nicht ein guter Christ. Lass uns Jesus Christus dienen. Lass uns doch missionieren, wie Jesus Christus es befohlen hat. Lieber Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für die wunderbare Geburt Jesus Christus, dass es so viele Prophezeiungen ganz deutlich erfüllt hat. Und dass nicht ein einziger über sein Geburt nicht erfüllt wurde. Herr, danke für seine Taufe, dass es erfüllt alle Gerechtigkeit und zeigt uns, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und Herr, danke für seinen frühen Dienst. Darin sehen wir, dass er auch versucht wurde wie uns, aber ohne Sünde. Und dass er durch dein Wort immer besiegen kann. Und Herr, dass wir brauchen nur dein Wort zu erwähnen und Satan geht weg. Herr, hilf uns, darauf zu bestehen, mit Widmung. Und nicht auf die Welt, nicht auf unsere Existenz zu schauen, sondern auf dich. Und immer mehr und noch immer mehr dein Wort zu vertrauen, dass du hältst uns in deine Hände. Und wir leben, bis du es andersrum sagst. In Jesus' Namen. Amen.